SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Peter Frühsommer in SWR 1 Leute, herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Sie sind Spitzenkoch, hatten lange Jahre einen Stern, sind seit vielen Jahren in Berlin, sind in Brandenburg, stammen aus Heidenheim. Gibt es denn irgendein Gericht aus der Heimat, was es bei Ihnen ins Frühsommers geschafft hat, auf die Karte bestimmt, oder?
Ja, viele Sachen natürlich. Also wir kochen ja nicht nur in der Gourmetküche, sondern wir haben ja auch ein Bistro. Und da ist die Basis ist schwäbische Küche, Mutterküche und dann so abgewandelte Sachen. Und einer unserer Hauptgerichte, wenn wir mal rausgehen, so am letzte Woche haben wir für Herrn Witzigmann seinen 80. Geburtstag einen Gang kochen dürfen, ist Ochsenmaul-Vinaigrette zum Beispiel, eben mit Basis schwäbisch, aber dann so ein bisschen international gemacht. Da gibt es dann Kabeljau und Böhnchen dazu.
Klingt sehr lecker. Gut, dass ich jetzt gerade gefuttert habe. Wir zeichnen nämlich auf, es ist Mittag. Ich hatte ein paar Maultaschen in die Pfanne gemacht, Tomaten dazu und ein Ei drüber. Sowas käme bei Ihnen wahrscheinlich nicht auf den Tisch, oder?
Doch, wunderbar. Hört sich sehr gut an. Ich bin gerade unten an Ihrer Kantine vorbeigelaufen und habe mir kurz die Karte angeguckt. Es ist ja, das hört sich ja alles wunderbar an. Ich werde am liebsten gleich abgebogen, weil wenn man eine Kantine mit so einem Standard hat, ich habe das Alblinzen-Bolognese mit Spaghetti. Das ist ganz witzig, weil ich habe letzte Woche in meinem Krankenhaus auch Linsen-Bolognese gekocht. Dachte ich, guck mal, wir sind auf dem richtigen Weg.
Ja, Sie sagen gerade im Krankenhaus, bei Ihnen fiel nämlich während der Pandemie die Entscheidung, als alle Restaurants geschlossen waren, ich mache jetzt was ganz anderes, ich bekoche eine Krankenhauskantine. Wie fiel diese Entscheidung?
Na, wir hatten damals in Berlin so einen Arbeitskreis, das hieß Kochen für Helden. Da wurde jetzt gerade der Kollege, der das inszeniert hat, mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Und ich fand das so ein bisschen zu viel PR für diese ganze Geschichte. Aber dann kam tatsächlich ein Krankenhaus auf mich zu, die Geschäftsführerin, Frau Eberhardt, und sagte, sie bräuchte für ein paar Wochen eine Beratung, weil sie würde gerne auf Frischproduktküche umstellen. Und die Pandemie drohte, wieder die zweite Welle, wieder werden wir geschlossen, wieder sitzen wir zu Hause und zu Hause sitzen. Das kann man nicht durchhalten. Ich habe eine junge, aktive Frau, da muss man lieber arbeiten gehen, sonst das ist nicht so anstrengend, wie zu Hause zu sein.
Ja, Ihre Frau gilt als beste Köchin Berlins, Sonja Frühsommer, stammt aus Australien. Und wenn wir jetzt zu Ihrem Job in der Krankenhauskantine nochmal kommen, was war denn da das erste Gericht, was Sie aufgetischt haben?
Oh Gott, ich glaube sogar, also den ersten Streit mit dem Team hatte ich tatsächlich mit Maultaschen.
Weil?
Ja, das ist natürlich schon viel Arbeit. Wenn man aus der Convenience kommt und immer nur Päckle und Dosen aufgemacht hat und auf einmal macht man selber einen Nudelteig, macht selber die Füllung mit frischem Spinat natürlich, da könnte man auf dem Weg dahin schon ein bisschen rationeller sein. Also ich habe halt auch nicht zugelassen, dass die Zwiebeln dafür durch die Maschine gehen, weil dann oxidieren die ja, also musste alles von Hand gemacht werden. Und das ist ein weiter Weg. Also von der Convenience dann zu hausgemachten guten Maultaschen. Und dann habe ich auch eine vegetarische Maultasche gemacht und habe gesagt, jetzt brauchen wir noch einen vegetarischen Kartoffelsalat. Und da hat es dann geknallt. Das war dann zu viel des Guten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gebe meine Beratung hier wieder auf, das wird nichts. Aber dann hat man mich dazu überredet, Küchenchef zu werden mit meiner damaligen Chefin als Partnerschaft und dann war alles gut. Also bis dahin ging es immer nur, geht hier nicht, darf man hier nicht, machen wir hier nicht. Ab dem Moment, als ich dann Verantwortung hatte, konnte ich selber entscheiden, was geht und was nicht geht und heute geht alles.
Ja, vielleicht muss es dafür einmal krachen und dann kann man sich
ja, genau,
wieder austauschen.
Ja.
Sie sind aus Ihrer Spitzengastronomie in die Krankenhauskantine, als durch die Pandemie sämtliche Restaurants schließen mussten. Wie unterscheiden sich die Küchen denn da? Ich könnte mir vorstellen, das sind doch zwei unterschiedliche Welten.
Ja, natürlich. Also wir müssen im Krankenhaus schon gucken, dass wir schnell voranarbeiten. Wir müssen viele Portionen machen. Wir haben nicht so wahnsinnig viel Zeit, jeden Teller ein Tüpfchen noch zu machen. Das muss mit dem Löffel oder mit der Kelle anzurichten sein. Meine Frau macht im Spitzenrestaurant in ihrer Küche natürlich viel mehr Design auf dem Teller und hat man mehr Zeit und da wird ganz anders gekocht. Aber die Regeln der guten Küche sind da so wie da. Also das ist, wenn wir kochen, man gibt nur einen Stil, wie man kocht, gut kocht. Auch wir verwenden in der Klinik ähnliche Produkte. Ich kaufe bei denselben Lieferanten ein. Natürlich über andere Preise, andere Mengen. Wir kochen da schon gut.
War das von vornherein so? Denn Sie haben es eben mal anklingen lassen, dass die Frau Eberhardt gesagt hatte, sie wollte jetzt frische Produkte verwenden. Das klang für mich so, dass es vorher in der Krankenhauskantine keine Frischprodukte gab.
Ja, die Krankenhausversorgung in dieser Klinik war so, dass die in der Catering-Verwaltung fremd verwaltet war. Die Küche ist jetzt zurück in das eigentliche Krankenhaus gekommen. Die Mitarbeiter sind geblieben, sind aber aus dem Catering-Verbund ausgeschieden und wurden dann angestellt vom Krankenhaus. Von daher gab es diese gesellschaftliche Veränderung und die wollte man gleich nutzen, um eben auch dann den Inhalt zu verändern.
Und Sie haben eben schon gesagt, erstmal hat es gekracht und dann kamen die Veränderungen. Wie sind Sie denn durch diese Krankenhauskantine? Haben Sie da erstmal alles inspiziert, geguckt, was es da für Geräte gibt im Keller und Co.? Wie war das?
Das geht ja schnell. Wenn nichts gekocht wird, gibt es auch keine Geräte. Ja. Ich habe viel von zu Hause nach und nach mitgebracht. Meine Nudelmaschine, mein Reiskocher, Ausschlagförmchen, Spritzbeutel. Das war alles nicht da, weil es wurde halt wirklich wenig handwerklich gearbeitet. Es wurde nicht zugelassen. Jetzt schafft man das so nach und nach an und ich kann dann auch meine Salatschleuder wieder mit nach Hause nehmen.
Ja.
Weil meine Frau sagt immer, du, ich brauche das auch wieder.
Ja,
während der Pandemie hat man es ja nicht gebraucht.
Ja.
Und da habe ich alles aus meiner Restaurantküche rausgeschleppt und meine Frau stand irgendwann mal da und sagte, ziehst du jetzt um, oder?
Ja.
Aber ich habe es halt gebraucht. Jetzt schaffen wir das an und dann geht es wieder zurück. Ja, ich bin halt durchgegangen und habe mich schon auch gewundert, was alles so gibt. Ich kenne mich in Convenient Food nicht wirklich aus. Und da gibt es Sachen, die will keiner essen. Die kann man auch nicht servieren, das darf man nicht.
Also das ist ja auch der erste Gedanke, der vermutlich den meisten Menschen kommt, wenn er erstmal Krankenhauskantine hört. Das klingt nicht unbedingt nach leckerem Essen.
Nein, das klingt es nicht. Und mein damaliger, ich habe am Bodensee in Stockach habe ich gelernt und mein großer Lehrmeister hat damals gesagt, wenn irgendwas nicht geschmeckt hat, das schmeckt wie im Krankenhaus.
Ja.
Wir machen jetzt gerade ein neues Produkt, das heißt gekocht im Krankenhaus, also so wie Made in Germany als Strafprodukt war, so wollen wir das auch umdrehen. Und wir sind stolz darauf, was man eigentlich im Krankenhaus machen kann. Wir sind technisch ja super ausgestattet, wir haben alle Möglichkeiten und die Küche steht einen halben Tag leer. Also da kann man wirklich Gas geben, da geht schon was.
Wie schmeckt's denn? Was sagen denn die Patientinnen und Patienten?
Na, man musste sich vorher so ein paar Regeln abschaffen. Also diese Regeln, die im Krankenhaus sind, es schmeckt ja nicht umsonst nicht. Also alles muss weich sein, nichts darf scharf sein, nichts darf ausgewürzt sein, es darf kein Alkohol drin sein und sowas. Das gilt ja tatsächlich auch für ein paar Patienten, das ist ja für ein paar so. Und damit es eben bequem ist für alle, richtet man sich eben nach den paar, die es eben, sonst musste ja drei verschiedene Soßen kochen.
Ja.
Einer darf keine Zwiebeln, der nächste darf das nicht, der nächste muss passiert. Und deshalb richtet man sich nach dem kleinsten Nenner. Das habe ich halt abgeschafft und ich habe abgefragt, mit meinen Chefärzten, was geht und was geht nicht. Und da haben die alle unisono gesagt, ey, bei uns geht alles. Und wenn ihr wisst, wenn irgendwas nicht geht, erfahrt ihr das. Die Schonkosten wissen wir. Und alle anderen müssen jetzt eben knackigen Blumenkohl essen, müssen eine scharfe Soße essen, kriegen frische Kräuter auf dem Salat. Das geht alles.
Müssen ertragen, dass es plötzlich schmeckt im Krankenhaus.
Ja, und da müssen sie halt manchmal auch googeln oder die Schwester müssen googeln, weil einer hat mal zu mir gesagt, Mensch, ist moderne Zeug, du mit deinem Humus. Das ist der Stand, ne? Also Humus 2000 Jahre alt ist halt modernes Zeug.
Sie haben gerade gesagt, ich kann ein bisschen schwebeln hier. Sie sind seit vielen Jahren, Jahrzehnten muss man sagen, in Berlin und Brandenburg zu Hause. Wann haben Sie zuletzt geschwebelt?
Ja, ich schwebel natürlich oft, weil
schwäbischen Kunden kommen.
In meinem Restaurant, man hört es ja schon, am ersten Wort hört man ja, wo die Leute herkommen. Und dann kann man dann schon mit Grüß Gott begrüßen und dann freuen die sich schon. Das Telefon mit meinen Eltern, ich war jetzt auf dem Weg hierher natürlich ein paar Stunden mit meinen Eltern. Also es geht schon noch.
Sie betreiben gemeinsam mit Ihrer Frau Sonja das Restaurant Frühsommers in Berlin-Grunewald und sind dann während der Pandemie in die Krankenhauskantine gewechselt, haben wir gerade schon gehört. Und dann haben Sie zusätzlich zu Hause noch Islandpferde und Hühner. Das klingt so, als bräuchten Sie es turbulent.
Ja, ich schaffe nicht alles, was ich schaffen will. Ich will ja schon seit 40 Jahren Instrumente lernen. Ich habe auch ein Museum zu Hause an allen möglichen Instrumenten. Aber über die Grundkenntnisse komme ich halt nicht hinweg, weil da fehlt die Zeit. Aber die Pferde, da kümmert sich natürlich die ganze Familie drum. Das ist ein Familienprojekt. Ich habe einen tollen Hof, wo die stehen. Die stehen im betreuten Wohnen. Das können wir jetzt nicht, die stehen bei uns nicht zu Hause. Das können wir nicht leisten.
Die Hühner sind zu Hause?
Die Hühner sind zu Hause, die machen ja keine Arbeit. Also das bisschen Stall ausmischt und ein bisschen füttern, das ist also, ich gehe ja mit denen nicht auf Ausstellungen. So verrückt bin ich nicht.
Wie kam das mit dem kleinen Bauernhof?
Ach, ich wollte immer aufs Land. Und mir war die Stadt dann doch irgendwann zu eng. Und das abends Feierabend haben und dann nach Hause fahren und doppelt so lang Parkplatz suchen, wie man Fahrtweg hat, das hat mich dann irgendwann mal genervt. Und meine Frau hat mich immer hingehalten, bis die Kinder aus dem Haus waren, weil die kannst du nicht aus ihrem sozialen Umfeld reißen. Und dann waren die aus dem Haus und im ersten halben Jahr ist es mir dann auch gelungen, in dem Dorf, wo unsere Pferde stehen, ein kleines, bescheidenes Häuschen zu finden, was auch für unsere Verhältnisse passt. Und dann ist meine Frau mitgekommen mit der Bedingung, wenn sie sagt, es geht zurück, dann geht's ohne Diskussion zurück. Dann hatte ich das Glück der Pandemie und dann ist natürlich das Landleben ein absoluter Vorteil. Und meine Frau hat sich tatsächlich nun in dieses Ding verliebt und von zurück ist ja nur keine Rede mehr.
Plötzlich gab's überall diese Sehnsucht, ich will aufs Land. Ja. Gab's denn irgendwelche Überraschungen, mit denen Sie nicht gerechnet hatten? Bestimmt.
Auf dem Land?
Ja.
Nee, nur positiv. Ich habe meine Scholle gefunden. Also meine Mutter hat mich mal besucht und hat gesagt, dann kannst du auch wieder heimkommen. Dann habe ich gesagt, nein, das ist anders. Das ist meine Scholle. Also ich lebe da gerne und die Überraschungen waren alle nur positiv. Wir wurden in der Dorfgemeinschaft aufgenommen. Wir haben knapp 100 Einwohner. Das ist ein süßes Dorf. Es gibt keinen Durchgangverkehr. Also das ist wie gemacht für uns. Also ich lebe da sehr, sehr gerne.
Und trotzdem ist die Stadt ja nicht ganz weg, denn Sie arbeiten ja im Restaurant dann doch in der Stadt.
Ja, aber es ist schon so, dass wenn man in der Stadt lebt, natürlich auch mal abends noch in eine Bar geht, noch einen Cocktail trinkt. Da habe ich jetzt letzte einen getroffen und hat gesagt, du kommst da gar nicht mehr zu mir. Sagt er, ja, ich fahre einfach nach Hause, weil ich kann ja nicht betrunken nach Hause fahren, weil ich jetzt mit 62 kriege meinen Führerschein nie wieder und mein Pferd macht das ja sowieso nicht. Also geht man nicht mehr eintrinken und das ist schon ein bisschen weniger Stadt. Ich fahre gerne nach Berlin zum Arbeiten und ich fahre auch gerne mal nach Berlin, um mit meiner Frau auszugehen. Aber ich lebe schon gerne in meinem Dörfchen.
Wie ist es dann mit der Pfarrerei? Nervt die jetzt umso mehr?
Nein, gar nicht, weil ich weiß, ich muss keinen Parkplatz suchen. Also das ist wunderbar. Ich stelle mich vor mein Haus und ich brauche auch so ein bisschen Zeit für mich. Also ich höre gerne Musik und ich höre gerne ein Hörbuch. Und für mich ist...
Kann man ja auch in der Stadt.
Ja, aber das Autofahren ist für mich so Freizeit. Also das ist für mich keine verlorene Zeit, sondern ich komme da runter. Auch nach dem Arbeiten, wenn ich morgens in meiner Klinik bin und abends in meinem Restaurant, dann sind das lange Tage. Dann ist das raus ins Auto sitzen, Musik anmachen,
das runterkommen.
Ist runterkommen, ja.
Regionale Produkte und wenn Fleisch, dann am besten aus einem kleinen Betrieb geschlachtet. Das ist ja so eine Idealvorstellung. Im Grunde eine schöne Wunschvorstellung. Oder wie nah sind Sie dran?
Wir sind sehr nah dran.
Nämlich?
Also, ja, also ich habe viel Wild aus dem Fläming. Bei uns gibt es sehr aktive Jäger. Ich habe einen sehr guten Metzger, der noch wirklich handwerklich schlachtet. Der hat einen coolen Bauern, die stehen auf Stroh, die Schweine, und haben Auslauf. Also das macht in der Richtung schon Sinn. Der kriegt Rezepte von uns. Wir haben eine eigene Currywurst mit ihm entwickelt. Wir kriegen alle unsere Würste fürs Krankenhaus, kriegen wir von dem. Das ist ein bisschen teurer, als wenn wir es von der Industrie kaufen würden. Aber wenn ich zu dem sage, du, wir müssen das Salz ein bisschen runter, dann kriege ich eine Charge halt mit weniger Salz. Oder wir liefern ihm mit Steinsalz, damit er ein anderes Salz nimmt. Also wir haben da schon Zugriff. In Berlin und drumherum ist natürlich das Problem, wenn kleine Bauern was produzieren, haben die einen Hofladen und dann sind wir raus, weil der Endverbraucher dann am Wochenende einen Ausflug macht und alles wegkauft zum vollen Preis, den wir nicht zahlen können.
Ja, und für so viel, für eine Krankenhauskantine, kriegt man sowieso dann vermutlich nicht in so einem kleinen Laden. Sie hatten ja schon nach dem Mauerfall mit Landwirten zu tun. Und da gab es damals anscheinend auch Interesse, das, was heute gefordert wird, nämlich kleinbäuerliche Strukturen aufzubauen. Hat dann aber doch nicht so richtig geklappt. Warum?
Ja, ich glaube, das Problem an Brandenburg ist, dass es viel Fläche gab, dass es hohe Subventionen gab, eine völlig falsche Subventionspolitik. Dann ist Mais und Raps im Ökolandbau, den aber kein Mensch isst, sondern der wird dann verbrannt für Energie. Dann ist es völlig egal, ob der ökologisch angebaut wird. Aber die Ökobilanz ist einfach verfälscht. Man hat den Leuten ihre Flächen nicht zurückgegeben oder das nicht interessant genug gemacht. Da kamen große holländische Firmen, die für einen Apfel und ein Ei Flächen gekauft haben, damit sie ihre Gülle-Ausgleichsflächen hatten. Und somit sind Resthöfe entstanden. Und das ist ja schon mal ein ganz schlimmes Wort, Resthof. Was ist, das ist der Rest vom Hof.
Ja.
Da kannst du keine Landwirtschaft mehr machen. Und die Bodenpunkte sind nicht gut genug, um Familien zu ernähren. Wir haben ja Flächen, da könnte in Bayern könnten da 3 Familien von leben, weil die einfach bessere Bodenpunkte haben. Somit ist der ökologische Landbau in Brandenburg hat sich nicht wirklich entwickelt. Das ist fürchterlich, ja.
Ja, also ich kenne einen kleinen Ort in Brandenburg in Wilhelmsaue. Da wurden bis 2018 Pekingenten gezüchtet und da sollen jetzt 90.000 Hühner gezüchtet werden. Ganz kleiner Ort, aber eine riesige Hühnerfarm. 30 Millionen Eier sollen da dann pro Jahr produziert werden. Das hat dann auch so gar nichts mit Kleinbauern zu tun.
Und nicht mehr mit Regionalität. Ist dann völlig egal, was auf dem Label steht. Wenn da ein Brandenburger Dorf draufsteht, ist es nicht regional.
Das ist nur das Interessante, weil die werben ja alle damit.
Ja, das ist völliger Quatsch. Also für mich ist ein kleiner Fischer, der in Barcelona meine Ölsardinen macht, ist für mich regionaler als so eine Fabrik direkt neben meiner Haustür. Deshalb halte ich von diesem Wort regional immer gar nichts. Ich sage, ich brauche Lebensmittel, die mit Herz von jemand erzeugt worden sind, der mit Herz und Hand seine Tiere liebt, sein Lebensmittel liebt, sein Produkt liebt. Ob der nun da sitzt oder da sitzt, wir haben heute so tolle Logistikketten, das ist wunderbar.
Ja, was Sie wollen, ist ja Qualität.
Ja.
Wie kriegen Sie Qualität?
Dadurch, dass ich meine Bauern kenne. Das ist wichtig, dass ich meinen Lieferanten vertraue. Ich kann natürlich nicht zu jedem Bauern fahren. Aber Rangi hatte zum Beispiel mit diesen Kikok-Hähnchen, wo ich weiß, dass die toll gemacht werden, da kann ich die über Rangi Express kaufen. Und das funktioniert dann auch. Wir haben gute Logistikketten und wir müssen die Bauern stärken und die Produzenten stärken, die gute Sachen machen, nicht die Industrie.
Wenn ich Ihre Biografie anschaue, von dem, wie Sie aufgewachsen sind, dann scheint es, jetzt geht's langsam wieder zurück zu Ihren Wurzeln, oder? Ihre Mutter hat Ihnen das, glaube ich, auch schon an den Kopf geworfen, haben
ja,
Sie eben mal gesagt.
So ist das auch. Also ich muss mich ja nun auch langsam mal auf mein Rentenalter vorbereiten. Also ich werde noch viele, viele Jahre arbeiten, aber ich bin 62. Und man kann ja schon mal darüber nachdenken, wie man alt werden will. Und das will ich nicht in der Stadt. Ich will die Stadt da haben. Ich will die Dienstleistung der Stadt in den Anspruch nehmen. Aber so auf meinem Dorf mit blauem Himmel und mit Sternen und mit kein Lärm, das ist schon super. Und mit meinen Tieren um mich rum. Also ich lebe da schon sehr gerne.
Wie ist denn dieser Wunsch entstanden? Ist das wirklich etwas, wenn man älter wird, dass man sagt, ach so, zurück zu den Wurzeln ist eigentlich doch mein Ding?
Kann schon sein, ja. Also das ist ein wahnsinniger Luxus, keine Nachbarn in einem Haus zu haben. Also ich kenne jetzt mehr Menschen, die in dem Dorf wohnen, wie ich in Berlin in meinem Haus gekannt habe, in dem ich gewohnt habe, weil da ständig auch irgendwelche Leute durchgelaufen sind, die wussten nicht gewusst, wohnen die da, sind die fremd oder so. Im Dorf kennst du jeden, da kennst du den Briefträger, alle. Du kommst nachts um 2 nach Hause und kannst dich ans Klavier setzen, kein Mensch stört das. Also das ist, ich backe mein Brot und meine Nachbarn holen Brot bei mir. Also das hat eine soziale Komponente, die großartig ist. Ich lebe gerne so.
Wobei Dorfgemeinschaft muss man ja auch pflegen. Das heißt, man muss sich miteinander austauschen, auseinandersetzen. Erstmal die neu dazustoßen, werden vielleicht auch beäugt. Wie ist es Ihnen da gegangen?
Na, ich bin ja kein ganz Fremder gewesen in dem Dorf. Wir züchten ja schon ganz lange in diesem Dorf Islampferde. Ich bin mit der Region verwurzelt durch meine Galloway-Zucht. Also viele kannten mich schon.
Die hatten Sie, glaube ich, in den 90ern sogar schon.
Genau.
Ja.
Von daher war ich jetzt nicht dieser Besser-Wessi, der da war. Oder ich trete privat ja auch ganz bescheiden auf. Also ich glaube ich wenigstens. Und in dem Dorf, das ist schon ein bisschen zersiedelt mit Eingeborenen und mit Zugezogenen. Gegenüber von mir wohnt eine bekannte Regisseurin. Und die Leute, die haben schon das Eis gebrochen.
Sie waren schon Eingeborener, bevor Sie dort lebten.
Genau, ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich lebe da mit meinen Nachbarn zusammen. Das ist eine Sensation, wie eine tolle Gemeinschaft das ist. Und wie man aufeinander aufpasst und sich gegenseitig hilft und mein Nachbar bringt die Kürbisse, weil er zu viel hat und sagt, oh, nimm die mit in dein Krankenhaus oder in dein Restaurant und dann kriege ich große Kürbisse. Und wenn ich ein Brot gebacken habe, bringe ich eins rüber und so. Das macht schon Spaß.
Ist es denn so, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu Ihren Wurzeln in die Nähe von Heidenheim, wo Sie aufgewachsen sind, Ihre Großeltern hatten da schon Gastronomie mit eigener Schlachterei. Ist es damit vergleichbar?
Nee. dass dieser Betrieb, diese Schlachterei und die Wirtschaft, dass es die nicht mehr gibt, das tut mir schon sehr weh. Und da denke ich manchmal auch, Mensch, hätte ich mich vielleicht mehr einbringen sollen oder hätte ich vielleicht doch früher zurückkommen sollen, um das zu retten. Weil das war eine unfassbare Kultur. Und dann wurde die Fleischerei jetzt vermietet als Verkaufsstelle und die wird jetzt nächste Woche auch geschlossen. Da fehlt so einem Dorf irgendwas. Als ich aufgewachsen bin, hat es, glaube ich, 6 Metzger in der Stadt, in dem Dorf, ja, mit 2.500 Einwohnern.
Es gibt überall kein Personal mehr.
Jetzt gibt es keinen mehr, genau. Das sind die Gründe. Man darf nicht mehr schlachten, nur noch EG-Richtlinien, das kann sich kein Mensch leisten, das Fachpersonal fehlt. Das ist politisch gewollt, dass keine Schlachtungen und keine Metzger mehr gibt. Das ist politisch gewollt.
Wie wütend macht das jemanden, der selber Kleinbauer ist?
Schon sehr. Aber es ist auch eine Chance. Es ist auch eine Chance für die Kleinen. Und es werden immer wieder Leute entstehen, die eine Fantasie haben für ein Produkt und die ihre Tiere lieben und streicheln und artgerecht halten und artgerecht schlachten lassen, das wird's geben. Es wird nur irgendwann mal nicht mehr bezahlbar sein.
Wenn Sie sagen, also meine Hühner, die sind besser als Kino, was für eine Show bieten Ihnen Ihre Hühner denn?
Ja, ich bin kein so ein großer Huhnfan gewesen, bevor ich meine Hühner angefangen habe zu züchten, zu kaufen. Aber wenn Sie keine große Herde haben, sondern wenn Sie einen Kleinverbund haben, ich habe so 40, 50 Stück, und sie beobachten die, in was für sozialen Verhältnissen die leben, was für Kleinfamilien das sind, wie die miteinander umgehen.
Die Hackordnung.
Ja, das ist irre. Ja, das ist also so, wie die aufgewachsen sind, in welchem Brutsystem die waren. Also die bleiben immer als Clique zusammen und sind sich einig, wie der Hahn aufpasst, wenn ein Bussard drüber fliegt und alle warnt und so. Das ist ein Schauspiel. Und unsere Terrasse ist so, dass wir genau in den Hühnerpark gucken können. Also du sitzt da und das ist so ein bisschen wie ins Aquarium gucken, nur dass ein bisschen mehr los ist. Ne? Also, und dann hast du das Storchennest auf der anderen Seite und das, klar haben wir einen Waschbär und klar haben wir einen Marder, damit müssen wir leben. Aber das ist ein tolles Biosystem, was viel Spaß macht zu beobachten.
Sind das besondere Hühner? Was haben Sie für eine Rasse?
Na, wir nennen das Zweinutzhühner. Also wir haben jetzt nicht eine Rasse, sondern wir sind so ein bisschen durchgemischt. Es sind Vorwerkhühner, Presshühner, Sundgauer, Barberitz. Also ganz, ganz, also ich liebe eher das größere Huhn. Mhm. Und so haben wir die halt auch durcheinander kreuzen lassen und das sind schon große Hühner, ja.
Wilder Haufen, so wie es klingt.
Wilder Haufen,
in dem Fall.
Ja. Wilder Haufen,
und wenn Sie abends aus dem Restaurant kommen, nehmen Sie dann Reste mit und verfüttern das an die Hühner oder wie läuft das
ja,
bei Ihnen?
Ja, so ist das. Also nichts, was das vom Gast zurückkommt, das ist ja, das wird natürlich weggeschmissen. Aber wenn jetzt mal ein Topf Nudeln zu viel gekocht wurde oder ein bisschen Reis überbleibt oder so, es bleibt immer irgendwelche Reste. Oder Brotkanten oder so, das kriegen die Hühner. So ein Huhn ist so ein bisschen wie ein Schwein.
Was ist da der Hit? Oder wenn Sie sagen, es ist wie ein Schwein, die fressen einfach alles.
Ja, es darf nicht sauer sein. Also die machen jetzt keinen Blumenkohlsalat, den essen sie nicht. Also wenn sobald Essig dran ist oder so, essen sie nicht. Und wenn was ein bisschen angegammelt ist, lassen sie es auch liegen. Die haben schon guten Geschmack.
Also doch ein paar Feinschmecker dabei. Wie ist es mit Ihrem Garten? Können Sie sich da inzwischen selbst versorgen?
Ja, das ist ja immer so eine saisonale Geschichte. Also man könnte sich viel mehr selbst versorgen, wenn wir es schaffen würden, das, was wir ernten, auch zu konservieren. Aber da wir ja das Restaurant haben, geht das, was wir ernten, auch sofort ins Restaurant. Von daher habe ich im Winter keine Bohnen, weil die im Sommer gegessen worden sind.
Also das bleibt dann für die Rente, oder wie sehen Sie es?
Die Selbstversorgung, also ich muss ja schon sagen, ich pflanze lieber und pflege lieber, wie ich ernte. Das muss dann immer meine Frau machen. Das ist irgendwie für mich gar nicht so richtig wichtig, das Ernten. Für mich ist das Wachsen und das Zugucken wichtiger. Aber man kann schon eine Menge rausholen. Ja, und das ist toll. Also wenn wir mal einen Huhn schlachten oder einen Hahn schlachten und dann ein paar Bohnen und Kartoffeln dazu, alles aus dem eigenen Garten, so einen Teller unter Gäste haben, das macht schon stolz. Wir hatten auch schon Lucky Maurer da, der ja auch schon in der Sendung war. Der hat auch so einen kompletten Selbstversorgerteller gekriegt. Das finden die natürlich auch cool.
Was man natürlich dann können muss, aber Sie als Spitzenkoch können das natürlich, so ein eigenes Huhn dann auch um die Ecke bringen.
Ja, man muss besonders drauf sein. Das schaffe ich nicht jeden Tag. Und wenn ich dann mal anfange, mache ich gleich 6, 7 Stück.
Sie müssen schlechte Laune haben, damit Sie es machen, oder?
Einmal war es jetzt so, dass ich wirklich nicht mehr schlafen konnte, weil die Hähne, es waren dann ein paar Hähne zu viel, morgens um 3 so laut waren, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Also jetzt muss geändert werden. Und dann bin ich schlachten gegangen. Ja, okay. Aber es ist nicht einfach für mich. Ich wäre kein guter Metzger. Also sobald was im Kühlhaus hängt, finde ich das toll. Aber bis es im Kühlhaus hängt, der Weg von der Weide zum Kühlhaus, habe ich auch meine Rinder nie begleitet.
Wie ist es, wenn es auf dem Teller ist?
Ja, ich esse Fleisch, also sehr bewusst Fleisch. Ich habe großen Respekt vor den Tieren und ich genieße Fleisch. Aber ich brauche das jetzt nicht jeden Tag und ich brauche kein schlechtes Fleisch.
Mit 25 haben Sie sich schon Ihren ersten Stern erkocht. Wissen Sie noch, als Sie die Nachricht bekamen, Sie kriegen den?
Ja, das war, dachte ich, fall um. Weil man erkocht sich nicht den ersten Stern. Ich habe mich mit 23 selbstständig gemacht mit ganz wenig Kapital. Ich hatte keinen Kapitalgeber, habe auch kein Elternhaus, die das finanzieren konnten. Sondern wir haben mit 16.000 Mark, die mein damaliger Schwiegervater meiner damaligen Frau zur Hochzeit geschenkt hat, das war unser Stadtkapital. Wir hatten eine alte Pizzeria übernommen in einem schönen Haus und haben angefangen mit den alten Tontellern und alles Geld, was reinkam und übrig war, wurde investiert. Dass es dann so schnell ging, dass Michelin gesagt hat, es ist uns ein Stern wert, damit haben wir nicht gerechnet.
Dann kam ja noch obendrauf, Sie waren Deutschlands jüngster Sternekoch.
Ich glaube, das ist immer noch so, weil mit 25 sind die Leute heute noch in der Ausbildung.
Was hat das mit Ihnen gemacht?
Das war eine fürchterliche Phase. Also meine Frau wollte sich dann auch nach 2-3 Jahren von mir trennen und sagte irgendwann mal einen Spruch, du wirst immer mehr wie einer deiner alten Chefs, ich sage den Namen jetzt nicht. Der hatte leider eine cholerische Ader und das, wenn ich im Stress bin in der Küche, bin ich auch leicht cholerisch. Jetzt nicht mehr so, meine Frau führt eine Küche anders und beim Krankenhaus haben wir eh einen anderen Ton, da kannst du so nicht auftreten.
Ja, man sagt, es ist ein unglaublich harter Ton in der Küche, das sagen so viele, die dort arbeiten.
Ja, aber nicht mehr, das hat sich geändert. Aber wenn man dann so mit 25, 26 vorm Spiegel steht und damals hat einer meiner Gäste mir noch so einen Spiegel geschenkt, der war nachgebaut nach diesem Michelin-Stern mit diesen Rundungen und dann guckst du morgen in den Spiegel und fängst an, dich fast in dem Spiegel zu siezen. Das ist Charakter für einen schwachen Charakter schwierig. Und da habe ich sicherlich auch Charakterzüge mir zugelegt, auf die ich heute nicht mehr stolz bin.
Weil es zu viel zu jung war vielleicht?
Weil ich geglaubt habe, die Welt dreht sich nur noch um mich und nur noch um meine Sterneküche. Weil auch die Mitarbeiter das teilweise erwartet haben. Diese jungen Burschen, die dann mit mir auf diesem Sterneniveau weitermachen wollten, die wollten auch einen scharfen Ton, die wollten diese Präzision. Aber es ist keine Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht.
Das lässt sich ja auch noch hinterfragen, ob Sie es wirklich wollten oder ob das dann so ein Image ist. Was hat Sie denn wieder geerdet?
Ach, ich glaube, geerdet hat mich damals der Entschluss, mit den Rindern anzufangen. Und ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Ich habe ein Kalb versucht zu retten, obwohl alle gesagt haben, das wird ja sterben. Das hat keine Biesmilch bekommen, also nicht die Muttermilch. Und damit hat es auch keine Abwehrstoffe. Und dann habe ich das mit Fremdmuttermilch versucht aufzufüttern. Aber das Kalb war schwach und um das habe ich lange gekämpft. Und da war ich ein ganzes Wochenende auch wirklich im Stall und habe das stündlich gefüttert. Und dann ist es tatsächlich gestorben. Das war für mich schrecklich damals. Und mein erstes Kalb, was gestorben ist. Und dann bin ich ins Restaurant mit Gummistiefeln noch an. Und meine Frau, das Restaurant war voll. Ich war ein bisschen zu spät natürlich dann. Ich bin schnell hoch, habe meine Stiefel ausgezogen, mich kurz in die Dusche gestellt, Lackschuhe angezogen und runter ins Restaurant. Und dann kam ein Gast und sagte, Mensch, das war toll. Aber der Steinbutt, der hätte noch 3 Sekunden gekonnt, was auch immer er gekonnt hätte. Und dann habe ich gesagt, ich habe die Schnauze voll. Ja. Das kann nicht sein. Dir stirbt gerade ein Viech und der erzählt mir, dass der Steinbutt noch 3 Sekunden gekonnt hätte. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ich muss was ändern. Und dann, das hat, glaube ich, nachhaltig die Einstellung zu der Küche und zu dem, was man tut, das hat mich deutlich verändert. Und diese Beziehung zu meinen Tieren, zu den Gummistiefeln, zum Land, man riecht anders. Ich bin ins Auto gesessen und habe mir die Hände nicht gewaschen, weil ich auf dem Heimweg diesen Geruch in meiner Faust geliebt habe.
Die Natur.
Ja, Und erst im letzten Moment habe ich geduscht, weil ich dann wieder im Restaurant stand. Und da habe ich gemerkt, es gibt wichtigere Sachen, wie denn jetzt unbedingt den zweiten Stern zu kochen. Und den wollten wir damals haben. Das war das Ziel. Ne?
Sie haben gerade gesagt, ja, damals, da wollten Sie sogar den zweiten Stern. Heutzutage ist es so, dass viele Spitzenköchinnen und Köche sagen, ach, wir wollen eigentlich lieber gar keinen Stern. Ihre Frau gilt als Berlins erste Köchin. Wie ist es denn da? Auch ohne Stern, warum ist ihr das wichtig?
Das ist ihr nicht wichtig. Das ist jetzt kein Spruch. Wenn Sie meine Frau heute nach ihren Bewertungen fragt, die bekommt die nicht zusammen. Das ist, Witzigmann-Gala, hätte sie jetzt eine Rede halten müssen, eine kleine Laudatio für Witzigmann. Also, wenn ich einer aus dem Publikum gerufen hätte, Sonja, mach weiter, hätte die nach einer Minute aufgegeben, weil die Tränen gelaufen sind. Das kann sie nicht. Das ist ihr gar nicht wichtig. Ob sie einen Stern hat oder 17 Punkte im Gourmillot, das sind die zwei einzigen Bewertungen, die sie im Kopf weiß. Alles andere weiß sie nicht. Ich möchte nicht abtrüllig über die anderen Restaurantführer reden. Die sind alle wichtig, aber für meine Frau ist das nicht
damit
wichtig.
Steht sie ja auch nicht alleine da. Inzwischen gibt es ja sogar einen ganz großen Anteil, die sagen, ach, die Sterne sind uns nicht mehr so wichtig, wie es vielleicht in den 90er oder Anfang der 2000er Jahre war.
Das sind, glaube ich, andere Ansätze. Also das ist, meiner Frau ist es grundsätzlich wichtig, gute Küche zu kochen. Und Auszeichnungen helfen. Die machen... Auch für den Gast sind die wichtig, um überhaupt in solche Häuser zu gehen.
So ein Sterne-Hopping gibt es ja.
Ja, auch wenn man Gäste einlädt, lädt man natürlich gerne ein ausgezeichnetes Restaurant ein. Und nicht nur, weil es gut ist, sondern weil es wirklich tatsächlich ausgezeichnet ist. Das ist auch so eine Statusgeschichte. Dass es andere Konzepte gibt, die vielleicht nicht sternemäßig akzeptabel sind, aber trotzdem großartige gastronomische Konzepte sind, das ist eine andere Sache.
Da gibt es ja inzwischen auch Auszeichnungen, beispielsweise den BIP, eine Auszeichnung für Häuser, die eine gute dreigängige Mahlzeit für nicht mehr als 32 Euro anbieten.
Ist Ich glaube, es sind 38 Euro oder 39 Euro. Mhm. Also wir haben den auch in unserem Bistro, da sind wir auch sehr stolz drauf, weil das ist für mich eine extrem wichtige Nische, die wir haben, unser Bistro-Grundschlag. Da kochen wir. Da kann ich auch kochen. Also ich kann die Sterneküche nicht mehr kochen, meiner Frau. Das sind Techniken, die ich nicht mehr beherrsche. Also wenn ich 14 Tage vorher darüber nachdenken muss, welches Blatt nur getrocknet wird oder nicht, das ist nicht meins. Nein, aber in unserem Grundschlag kochen wir auch bodenständig. Und dann kann es ja trotzdem auch ein Stück geangelten Fisch geben. Der ist dann halt nicht mit 1000 Pünktchen versehen, sondern gegrillt und fertig, einen schönen Salat dazu, ne, ohne Butter drüber und gut ist.
Wir haben zu Beginn der Sendung darüber gesprochen, dass Sie jetzt in der Krankenhauskantine kochen und Sie scheinen da auch wirklich gut angekommen zu sein. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Kantinenküche inzwischen sogar auch ein Statussymbol ist, um gute neue Mitarbeiter auch anzulocken und die anderen zu halten.
Ich glaube, dass es einer der Gründe ist, warum ich überhaupt in diesem Krankenhaus sein darf. Es ist ein Mehrwert für die Mitarbeiter, die in diesem Haus arbeiten. Vielleicht nicht unbedingt für meine Küchenmitarbeiter, aber für das Pflegedienst und für die Ärzte und für alle, die in diesem Haus arbeiten. Wir haben eine andere Unternehmenskultur dadurch. Und wir sind in Fläming auf dem Land. Es ist schwierig, Leute wirklich dahin zu bekommen und zu begeistern. Und das ist ein Mehrwert. Und jede Firma, die das versteht und in diese Richtung investiert, tut was Gutes. Wir reden immer von guter Ernährung. Und an den Orten, wo die Leute essen müssen, weil sie dazu gezwungen werden, kochen wir saumäßig schlecht. Das ist eine Frechheit. Deshalb ist es gut, wenn ein Unternehmen heute in die Kantinen investiert oder ein Krankenhaus investiert in Köche. Und wir sind da ein Vorzeigeprodukt und wir werden es sicherlich erweitern und ausbauen. Und ich lade jeden Kollegen ein, bei uns mitzuarbeiten und zu gucken, wie es geht.
Wäre ja ganz interessant, ob es irgendwann mal Statistiken gibt, ob man schneller gesund wird in einem Krankenhaus, wo es bessere Küche gibt.
Na, wir haben gesagt, die Simulantenquote bei uns steigt gerade. Nein, Spaß.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute. Peter Frühsommer.
Ich danke Ihnen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.